Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
333 Spiel- und Dokumentarfilme aus über 80 Ländern. Das war das Programm der letzten Tage im kanadischen Toronto beim dortigen Filmfest, das traditionell ein Höhepunkt für die nordamerikanische Filmbranche darstellt. Besonders die Weltpremieren der großen Hollywood-Studios stehen im Fokus der Presse, weil sich die amerikanische Filmszene ja schon auf die nächste Oscar-Kampagne vorbereitet. Uns interessieren natürlich die wichtigsten Filme und Highlights des Festivals, weil das meiste davon auch schon bald zu uns ins Kino kommt. Und Susanne Burg hat sich die fast 330 Filme für uns angeschaut und ist mir aus Toronto zugeschaltet. Hallo Susanne.
Hallo.
Sag mal, wie viele Filme sind es denn jetzt geworden?
Ach ja, natürlich 333. Ich fürchte aber realistisch vielleicht gerade mal so 10%. Es ist echt frustrierend, weil so viel parallel läuft und man sich entscheiden muss zwischen einem oder dem anderen Film und man weiß immer, man verpasst irgendwas total Spannendes. Ist so.
Du kennst das Festival ja schon aus früheren Ausgaben und hast jetzt ein paar Ausgaben ausgelassen, bist jetzt wieder da gewesen. Wie hat sich denn das TIFF, wie es ja so schön abgekürzt wird, verändert?
Es gibt immer noch die Schlangen von begeisterten Menschen. Es ist ja ein Publikumsfestival, einmal um den Block. Aber was deutlich geworden ist, die Tickets sind sehr viel teurer geworden für das Publikum. Bis zu 40 Euro ist es quasi unmöglich, an Tickets zu kommen. Die Menschen beschweren sich so ein bisschen, also weil einfach sehr viele VIPs diese Tickets bekommen und dann so das normale Publikum nicht mehr ganz so leicht daran kommt.
Die großen Debatten jenseits der Filme, die gehen natürlich auch nicht am TIFF vorbei. Also die Streaming-Dienste, wie vor allem Netflix, wurde dieses Jahr heiß diskutiert. Auch die Frauenfrage steht, ehrlich gesagt, im Zentrum der Struktur des Festivals sogar. Was waren das denn für Diskussionen vor Ort?
Ja, man hat hier wirklich setzt sich sehr dezidiert ein für mehr Vielfalt bei jedem Film, also Vielfalt bei Frauen. Jeder Film, der von einer Regisseurin ist, und es sind in diesem Jahr 40%, also bei jeder Frau gibt es online auf der Webseite einen Hinweis genau darauf, dass dieser Film von einer Frau ist. Man kann dann gleich auch Geld spenden, denn man hat in Toronto ein 5-Jahres-Programm aufgestellt, Frauen hinter und vor der Kamera zu fördern, auch finanziell. Das ist eine Sache. Man will auch die Vielfalt bei Journalisten fördern, weil man der Meinung ist, dass sich auch der Blick der Presse auf Film ändern muss. Das führt dann dazu, dass man, wenn man sich akkreditiert, angeben muss, ist man Frau, also man muss was sagen zur sexuellen Orientierung, zur ethnischen und religiösen Zugehörigkeit. Und denn Toronto unterstützt, wie auch Sundance, seit letztem Jahr Journalisten und Journalistinnen von Minderheiten und dazu gehören eben auch Frauen. So, dann sagtest du schon, Streamingdienste werden auch hier diskutiert. Sie sind eigentlich selbstverständlicher Teil des Festivals, aber es gibt auch hier kleine Verhakungen. Das Festivalzentrum ist nämlich in einem Multiplex-Kino und das gehört einem Konsortium Cineplex, das wiederum eine Kinoauswertung von Streamingdiensten fordert, mit einem Zeitfenster, bis die auf die Plattform kommen. Und die haben sich also geweigert, diese Filme zu zeigen, sodass dann alle Filme von Netflix und Amazon während des Festivals nicht hier, sondern woanders laufen mussten.
Der Unterschied zwischen dem Filmfest und einem Filmfestival ist ja, dass es bei einem Fest keinen internationalen Wettbewerb mit Jury gibt. Du hast es ja schon erwähnt. Toronto hat ja 2015 dennoch einen Preis für sogenannte künstlerisch hochwertige Filme etabliert. Aber der hat nie wirklich eine große Bedeutung erhalten. Jedenfalls nicht die, die man sich vielleicht gewünscht hat. Nun gibt es seit diesem Jahr eine neue Preisverleihung, ein Gala-Event mit Abendessen. Wer wird da geehrt und wie erfolgreich verspricht denn dieser Preis zu werden?
Ja, dieser Preis, finde ich, ist mehr im Geiste von TIFF ehrlicher. Ich denke, der hat einiges Potenzial. Es ist keine Jury, die den auswählt, sondern ausgewählt von den beiden Co-Chefs Bailey und Vincente, um, wie sie sagen, wichtige Filme des Jahres und langjährige Filmschaffende zu würdigen. Die beiden Hauptpreise haben in diesem Jahr Meryl Streep bekommen und Joaquin Phoenix. Sie spielen in 2 Filmen mit. Meryl Streep ist die Darstellerin in Steven Soderberghs The Laundromat und Joaquin Phoenix natürlich im Joker, der nach seinem Gewinn in Venedig auch hier wirklich noch für große Begeisterungsstürme gesorgt hat. Und Joaquin Phoenix hat dann den Preis indirekt auch bei der Preisverleihung ein bisschen hops genommen, indem er gesagt hat:
I don't know who's really giving me this award, who's responsible for this or why. And frankly, I don't care. My publicist said somebody wants to give me an award and I said I'm in. Let's do it.
Also ich weiß zwar nicht wirklich, wer mir den Preis gibt und wofür, sagt er, aber ehrlich gesagt, es ist mir egal. Mein Agent hat mir gesagt, jemand will dir einen Preis überreichen und ich habe gesagt, Ich bin dabei. Also im Grunde genommen ist es eine weitere Veranstaltung, um Aufmerksamkeit zu generieren für bestimmte Filme, um noch weiter das Profil zu schärfen als Startrampe für die Oscars. Man lehnt sich damit natürlich auch ganz schön weit aus dem Fenster, denn es ist sehr früh in der Award-Season, in der Preisverleihungssaison. Aber es ist ein interessanter Schritt. Man wird sehen, in diesem Jahr war die Entscheidung zumindest, ja, ganz gut, würde ich sagen.
Dann lass uns doch jetzt über das Wichtigste sprechen, also für uns zumindest, ne? Die Filme. Die Amerikaner lieben ja das Wort Buzz, also den Hype, den plötzlich ein Film folgt. Alle wollen ihn sehen. Welcher war das denn dieses Jahr?
Ja, man kann es immer auch so ein bisschen an der Länge der Schlange vor dem Kino sehen. Und ein Film hat wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes für große Wellen gesorgt, nämlich Waves. Da wurden jetzt mehrere Sondervorführungen noch anberaumt, weil der Andrang von Vertretern aus Presse- und Filmindustrie so groß war. Es ist ein Film, der schon zuvor in Telluride lief bei dem Festival von Trey Edward Schultz, bei dem man schon am Anfang ja wirklich in den Bann gezogen wird mit einer Kamera, die ständig in Bewegung ist, die sich an die Fersen des Protagonisten heftet. Das ist Tyler, ein privilegierter afroamerikanischer Jugendlicher in Florida, der mit seiner Freundin feiert, der für den Highschool-Abschluss lernt und zum Training als Ringer geht. Also man bekommt so ein bisschen den Alltag mit.
I'm trying to give you the tools to succeed in this world. It's not easy out there. Everything I do is for you. Everything.
I know you're under a lot of pressure right now, but I'm just getting really scared.
But you'll have this place to call home.
Ja, man hört am Anfang den Vater, der meint es gut, der will dem Sohn ja wirklich auch so die Realität schwarzen Lebens beibringen und ihm sagen, dass er härter arbeiten muss als der Durchschnitt, der aber damit seinen Sohn auch sehr unter Druck setzt. Und wir beobachten Tyler dann so bei einer zerstörerischen Abwärtsspirale, ausgelöst dadurch, dass die Freundin schwanger wird. Aber dieser Film erzählt auch sehr viel mit über den Zustand der USA, von der Verlogenheit dieser Abtreibungsdebatte. Am Ende ist man so durcheinander gewirbelt, wie auch der Film das tut, alleine mit der Kamera und der dramaturgischen Intensität. Also ein hervorragender Film. Und dann gibt es natürlich auch noch Jojo Rabbit, einer der sehr wenigen Comedies unter den großen Filmen im Festival. Und ja, ein Film, bei dem du, glaube ich, schon den Trailer auswendig kennst, oder?
Ja, genau. Man hat ja manchmal so Lust auf Filme, die man zuerst nicht sehen bekommt. Das ist die Satire des Neuseeländers Taika Waititi. Es ist eine Komödie, die im Zweiten Weltkrieg spielt, über einen Jungen, der eigentlich ein überzeugter Hitlerjunge sein will, letztendlich aber ein Angsthase ist, also eben Jojo Rabbit. Und dieser Junge imaginiert sich einen Kumpel und das ist gerade dieser hier geworden.
Let them say whatever they want. People used to say a lot of nasty things about me. Oh, this guy's a lunatic. Oh, look at that psycho. He's gonna get us all killed.
Adolf Hitler, gespielt vom Regisseur selber. Susanne, die Erwartungen waren groß. Die Kritiken, die ich jetzt so mitbekommen habe, die waren durchmischt. Wie hat dir denn der Film gefallen?
Ich fand ihn super. Also es ist wirklich so eine bitterböse, unterhaltsame, smarte Satire. Besonders in der ersten Hälfte, da sehen wir, wie Jojo Rabbit im Wald beim Training mit der Hitlerjugend versucht mitzuhalten, aber immer scheitert. Er will ja so gerne so ein ganz überzeugter Nazi sein, ist aber, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen feige und deswegen versucht immer sein Freund Hitler ihn zu motivieren. Und hier gerade zeigt der Film, wie pervers und absurd die Idee der Nazis war, Kinder derart zu manipulieren. In der zweiten Hälfte verliert er ein bisschen die Geschwindigkeit und geht dann von der bösen Satire weg hin zur großen Emotion. Denn Jojo Rabbit kann natürlich kein überzeugter Hitlerjunge bleiben. Das verlangt die Dramaturgie des Films. Er muss lernen, dass die Nazis böse sind. Und trotzdem war die Kritik der vor allem nordamerikanischen Presse, dass die Nazis ja zu sehr Cartoon bleiben, dass man sie sozusagen weglachen kann. Ich sehe die Kritik nicht, das erzählt der Film irgendwann irgendwie mit. Er bleibt halt einfach nur radikal bei der Perspektive des Jungen und buchstabiert es nicht alles aus.
Susanne, wir haben ja schon anfangs über die Frauenquote des Festivals gesprochen. Es erfüllt das Festival wirklich vorbildlich. 40%, da können Cannes, Berlin und Venedig sich hinten anstellen. Wie wirkt sich das aber auf die Geschichten auf den Leinwänden aus? Gab es denn auch mehr weibliche Perspektiven in den Filmen?
Definitiv. Also wirklich, ich würde sagen, 40%, wie die Frauenquote ist.
Wow.
Es gibt sehr viele Filmbiografien über starke Frauen. Der Abschlussfilm hier ist ein Biopic über Marie Curie von Marjan Satrapi oder ein Film über Harriet Tubman, der afroamerikanischen Kämpferin gegen die Sklaverei, also auch die Fluchthelferin dieser Underground Railroad. Beide sind sehr klassische Biopics, die das Leben chronologisch erzählen und sich auf die Fahnen geschrieben haben, zu erzählen, wie stark und eigen und kämpferisch die Frauen waren. da ist mir manchmal die Botschaft etwas zu sehr im Vordergrund. Aber ein Film gibt es, dem ich wirklich alle Aufmerksamkeit der Welt wünsche, und zwar Proxima von der Französin Alice Vinoncourt. Eva Green als Astrophysikerin, die vor dem Start einer einjährigen Mission zur ISS steht und ein hartes Training absolvieren muss und ihre Arbeit und ihre Mission damit vereinbaren muss, sich von ihrer 7-jährigen Tochter zu verabschieden. Sie ist mehr oder weniger alleinerziehend, während ihre Abwesenheit soll der deutsche Ex übernehmen, gespielt von Lars Eidinger. Und wir sind auf der einen Seite sehr viel bei der Vorbereitung dabei. Es ist ein sehr, sehr präziser Einblick in den Alltag einer Astrophysikerin. Das ist total interessant. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Film über eine Mutter-Tochter-Beziehung. Also eben die alleinerziehende Mutter, die sieht, was sie ihrer Tochter antut, die schon im Laufe der Vorbereitung ein bisschen den Kontakt zur Tochter verliert. Also zwischendurch, man versteht beide Seiten, die Tochter und die Mutter. Es ist ein wirklich sehr berührender Film geworden.
Wir kehren in Vollbild gerade die Erfahrungen und Filme des Filmfests von Toronto zusammen und haben bereits über den ein oder anderen möglichen Oscar-Kandidaten gesprochen. Zeit jetzt über das deutsche Kino zu sprechen. Da muss man dieses Jahr schon ein bisschen genauer hinsehen, Susanne.
Ja, es laufen einige deutsche Filme, die schon bei anderen Festivals zuvor liefen, wie Pelikanblut oder auch Thomas Heise mit seinem fast 4-stündigen Oeuvre Heimat ist sein Raum aus Zeit, der in Deutschland ja auch übernächste Woche ins Kino kommt. Es gibt, soweit ich es gesehen habe, wirklich nur eine deutsche Weltpremiere, und das ist das Vorspiel der Schauspielerin und Regisseurin Ina Weiße mit Nina Hoss in der Hauptrolle als Geigenlehrerin. Nina Hoss ist so ein bisschen Dauergast in Toronto. Sie ist häufiger mit Christian Petzold auch hier gewesen. Ina Weiße war noch nie hier. Ich habe sie getroffen und wollte deswegen erstmal von ihr wissen, wie sie das Festival so wahrnimmt.
Ich wusste nicht so ganz, was auf mich zukommt. Mir war es nicht so klar auch, wie diese Tage jetzt hier sind und dass man eigentlich wirklich von einem Hotel oder einem Ort im Untergrund für ein Interview zu einem anderen Interview rennt. Und dadurch, dass ich auch Jetlag habe gerade, bin ich etwas außerhalb von der Zeit.
Wie erleben Sie denn das Festival? Also gerade wenn man sonst im europäischen Kontext sich bewegt, bei Festivals, die eben auch Wettbewerbe haben, ist ja doch ein anderes Konzept hier in Toronto.
Ja, weil es diesen Wettbewerbdruck nicht gibt. Man kann natürlich auch gewinnen, nicht? Das gibt hier, aber es ist keine richtige Jury. Aber was mir auffällt, mit den Leuten, denen ich begegne, das ist diese große Offenheit und eigentlich auch Freude und nicht das kritische Gucken, mal sehen, ob das was wird, sondern erstmal offen.
Kommen wir mal zum Film. Es geht um eine Geigenlehrerin und ihr Verhältnis zu einem Geigenschüler, den sie annimmt. Mich würde erstmal interessieren, es ist mir aufgefallen, dass gerade sehr viele deutsche Filme sich beschäftigen mit dem Thema Lehrerin und Schüler mit unterschiedlichen Fokus. Aber es gibt unter anderem Prelude, der gerade in Deutschland gelaufen ist. Dann wird Lara von Jan-Ole Gerster ins Kino kommen. Was hat Sie daran gereizt?
Es ist wahrscheinlich Zufall, dass das, oder es ist eine Strömung. Ich weiß es nicht, weil das Projekt hat ja schon jetzt, es hat über 4-5 Jahre gedauert, dass wir das entwickelt haben. Also ich habe es ja zusammen geschrieben mit Daphna Risani. Und das ist dann fast ein Zufall, glaube ich, dass diese drei Filme plötzlich parallel sind. Gereizt hat mich, sagen wir mal so, so eine Geschichte setzt sich ja aus vielen verschiedenen Facetten zusammen. Es ist gar nicht so, dass wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, so, das ist jetzt die Geschichte, sondern sie hat sich langsam entwickelt. Im Zentrum stand immer diese Frau, die innerlich sehr zerrissen ist und ihren Platz in ihrem Leben sucht. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und dann haben wir verschiedene Aspekte von ihrem Charakter versucht zu beleuchten. Und dadurch ist die Geschichte Schicht um Schicht entstanden. Der Ehemann, der auch Geigenbauer ist, der Sohn, der Schüler, zu dem sie eine sehr spezielle Beziehung hat. Also der Film ist Schicht um Schicht gewachsen, kann man sagen. Aber das Musikthema hat uns beide immer sehr beschäftigt, weil Daphne hat Cello gespielt und war in einem Orchester. Und ich habe Geige gespielt sehr lange, über 13 Jahre, und hatte auch eine starke Beziehung zu Musik. Und auch zu dieser Schwierigkeit. Musik wird ja oft so als, es ist wunderbar, aber es wird immer oft so her auch dargestellt. Aber es ist natürlich auch ein irrer Kampf, um wirklich aus einer Geige erstmal einen Ton herauszubekommen. Und es ist auch ein schöner Ton. Das sagt die Nina im Film auch, den muss man sich vorher vorstellen, den Ton, weil sonst ist es nur ein Geräusch. Also es ist, um Musiker zu sein, dieses harte Üben, dieses Trainieren, es ist ein harter Weg. Und mich hat diese Arbeit an der Musik interessiert.
Anna Bronski, das ist eben die Figur, die Nina Hoss spielt, die nimmt einen Schüler an, Alexander, gegen den Willen so ein bisschen ihres Kollegiums. Warum macht sie das eigentlich?
Na, weil sie schon ein Talent in ihm sieht. Und sie sieht auch etwas von sich selbst. Sie sieht bei ihm auch eine Unsicherheit, die sie auch hat. sie hat einen Mut, sie hat eine große Fähigkeit, sie ist sehr begabt, aber sie hat gleichzeitig auch Ängste. Man kann sagen, wie jeder Mensch, aber sie hat solche Ängste, dass sie manchmal nicht richtig, wenn sie spielt, dass sie so nervös ist, dass sie es nicht wirklich zu spielen schafft. Und sie sieht bei ihm auch eine Nervosität. Also sie sieht etwas, was sie anzieht, weil sie eine Ähnlichkeit verspürt.
Sie zeichnen dann dieses Verhältnis, was sich entspinnt zwischen der Geigenlehrerin und dem Schüler. Hochinteressant, am Anfang weiß man gar nicht, wird es jetzt um den Jungen gehen oder um die Lehrerin? Und dann kristallisiert sich ja heraus, dass es eigentlich mehr um sie geht. Es gibt dann noch ihren eigenen Sohn, der auch eigentlich Geige lernen soll. Dann gibt es den Ehemann von Anna. Aber vieles ist eigentlich so mehr in Pinselstrichen gezeichnet. Sie gehen nicht so wirklich ins Detail, was dann die Geschichten der einzelnen Figuren sind. Wie viel war es Ihnen wichtig zu erzählen und was wollten Sie auch bewusst rauslassen?
Es ist schon eine Geschichte, die zwischen den Zeilen stattfindet. Ich wollte nicht erklären. Ich wollte auch keine Erklärungsdramaturgie. Die Dramaturgie der Geschichte hat sich aus dem Charakter der Figur heraus entwickelt. Und so ist es auch mit dem, was man zeigt und was man nicht zeigt. Es ist einfach immer in dem Moment eine ganz spezielle Perspektive, die wir zeigen wollten.
Viel vermittelt sich ja auch wirklich über Nina Hosses Spiel. Die ist sehr verletzlich und hart zugleich, unsicher, aufbrausend. Wie haben Sie mit Nina Hoss zusammen die Rolle erarbeitet?
Also es war eine lange Vorbereitung. Sie hat schon sehr früh angefangen, Geige zu üben, Geige zu lernen bei einer ganz tollen Lehrerin. Und das hat erstmal gedauert, das hat fast ein Jahr gedauert, was ja trotzdem natürlich kurz ist, um Geige zu lernen. Wir haben viel geredet, gar nicht über die Figur, sondern über andere Sachen und haben uns durch diese Begegnung eine Sprache miteinander angeeignet. Und beim Drehen gab es eine Atmosphäre, in der wir so aufeinander eingestimmt waren, dass es dann ganz leicht war fast.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Alexander spielt, auch tatsächlich ein Musiker. Was mich noch interessieren würde, ist, welche Rolle die Musik eigentlich im Film spielen sollte. Weil es ja auch eine Entscheidung, wie viel zeigt man die Menschen dann beim Musizieren? Welche Funktion soll die Musik sozusagen in der Dramaturgie haben und das Zeigen des Musizierens? Und wie viel nimmt man dann rein?
Ja, das ist interessant. Das war auch als die Leute das Skript gelesen haben, war es auch immer so, ich dachte, ihr müsst euch die Musik dazu vorstellen. Aber es ist ist ja fast wie eine eigene Figur, die Musik. Deswegen haben wir auch keine zusätzliche Musik, also ein Score, wie man es ja nennt, das haben wir dann entschieden, auch nicht zu machen, weil die Musik wirklich eine eigene Person fast ist, also eine eigene Figur. Und die Auswahl der Stücke war auch ein langer Prozess. Es gab Stücke wie das Presto von Bach, was der Schüler spielt, also wo ich lange wusste, dass es genau dieses Stück sein soll, weil ich selber eine starke Beziehung dazu hatte, auch weil ich selber Geige gespielt habe. Und dann gibt es ein Stück ganz am Ende des Films, das ist von dem Sohn von Bach, ein Stück, was das kleine Orchester, das Schülerorchester spielt. Da wollte ich unbedingt, dass es ein Musikstück ist, was nicht das Ende des Films kommentiert, sondern was für sich steht und auch nach oben geht. Also so hat jedes Musikstück im Film eine ganz eigene Geschichte. Auch Mendelssohn von Minuin gespielt. Das ist jetzt was ich einfach liebe. Und ich finde, man sieht hoffentlich in dieser Szene, was die Lehrerin für eine Liebe zu der Musik hat. Dass es eben nicht nur diese Arbeit ist und dieses immer weitergehen und über jede Grenze, weil sie hat ja eigentlich keine Grenze, diese Frau. Aber dass man auch merkt, im Grunde ist der Ursprung die Liebe zu der Musik.
Wie ist es dann für Sie nach der ganzen harten Arbeit und den ganzen Vorbereitungen und den ganzen Drehs und allem, den Film fertig auf einer großen Leinwand zu sehen?
Ich habe überhaupt keinen Abstand dazu. Ich sehe eigentlich immer nur den Arbeitsprozess und sehe, aha, da ist das, fehlt da nicht noch das. Also es ist nicht, dass ich jetzt den angucke und denke, aha, jetzt ist er also fertig. Den Abstand habe ich noch nicht.
Und er war jetzt hier eben sehr häufig auch im Kino zu sehen. Und sie hat mir dann hinterher auch noch erzählt, dass gerade bei den Q&As, bei den Fragen hinterher, das Publikum wirklich sehr interessiert gefragt hat und der Film auch ja sehr wohlwollend hier angenommen wurde.
Susanne Burg war für uns in Toronto. Ihre vielen Berichte und Eindrücke findet man in unserer Mediathek-App oder im Netz unter deutschlandfunkkultur.de. Und da Toronto den klassischen herbstlichen Festivalzirkus quasi beendet, widmen wir uns nach den 15 Uhr Nachrichten in Ruhe dem aktuellen Kinogeschehen auf den deutschen Leinwänden. Und da erwartet uns der Oscar-Kandidat für Deutschland, Systemsprenger.
Sorge, das ist Sicherheitsglas.
Ich kann mich kaum an einen deutschen Debütfilm der letzten Jahre erinnern, der so auf einer Welle der Aufmerksamkeit schwebte, wie es gerade mit Systemsprenger von Nora Finkscheid der Fall ist. Nach dem Silbernen Bären auf der Berlinale wurde Systemsprenger jetzt auch von Deutschland ins Rennen um den Oscar für den besten fremdsprachigen Film geschickt. Nächste Woche kann man ihn nun endlich sehen. Systemspringer kommt dann in unsere Kinos. Darin erzählt Fingscheid von der 9-jährigen Benny, die an aggressiven Wutattacken leidet. Benny wird von einer Pflegefamilie in die nächste geschickt und landet dann immer wieder in den Händen der Sozialämter. Die Betreuer sind ratlos.
Hallo Frau Glas, hier ist Frau Baffany. Wir waren heute verabredet, um die neue Wohngruppe zu besichtigen für Benny. Ich glaube, ihr gefällt es dort richtig gut und ich brauche wie immer Ihre Einwilligung. Also bitte rufen Sie mich so schnell es geht an. Ja? Dankeschön. Tschüss.
Systemspringer bezeichnet also die Kinder, deren Verhalten nicht von den gewöhnlichen Hilfemaßnahmen im deutschen Sozialsystem aufgefangen werden können. Mit einer großartigen Hauptdarstellerin besetzt, trifft der Film einen Nerv. Als ich Nora Fingscheid zum Interview traf, wollte ich mit ihr auch über die Erfolgswelle sprechen und habe sie deshalb gefragt, ob sie diese letzten 6 Monate überhaupt schon verarbeitet hat.
Nee, überhaupt nicht. Wir sind immer noch im Orkan quasi. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber der Film ist ja erst 3 Tage vor der Premiere fertig geworden. Also das heißt, wir sind völlig überarbeitet in die Berlinale gestolpert. Und dann ging plötzlich der Wahnsinn los. Und der dauert immer noch an. Aber inzwischen kann ich es genießen. Also das ist so toll, was mit dem Film passiert ist. Ja. Und das wird auch nicht immer so weitergehen. Die Branche, das sind große Auf und Abs. Und beim nächsten Film kann es sein, dass es keinen interessiert oder alle ihn schrecklich finden. Ja. Deshalb lieber genießen.
Systemspringer heißt der Film, aber nicht Systemspringerin. Beschreibt der Begriff also mehr als nur die Kinder, die Benny in ihrem Film die Strukturen des deutschen Sozialsystems überfordern?
Ja, also das ist eher wirklich allgemeiner gemeint. Und außerdem war das irgendwie so ein tolles Wort und ist so ein schöner Kontrast und ist so ein kraftvolles Wort, auch wenn es in der Fachwelt eher ein umstrittener Begriff ist, auch kein offizieller. Also, weil eigentlich, es trifft den Kern der Sache nicht ganz. Es ist nicht so, dass ein Kind ein bestehendes System kaputt macht, sondern das System findet einfach für dieses eine Kind nicht das richtige Zuhause.
Sie haben zur Vorbereitung auf dieses Projekt mehrere Wochen in verschiedenen Einrichtungen verbracht, Jugendhilfe bis hin zur Psychiatrie. Was haben Sie dort gesehen, gelernt, gehört, das dann sehr direkt in den Film eingeflossen ist?
Eigentlich alles, was im Film stattfindet, ist in irgendeiner Weise aus der Realität inspiriert. Trotzdem ist diese eine Geschichte natürlich nie so abgelaufen. Wir haben dann am Ende auch wieder Dinge zusammengelegt und vereinfacht und weggenommen und fiktionalisiert. Also jemand aus der Fachwelt würde wahrscheinlich sagen, also Moment mal, das stimmt alles so nicht. Und das ist auch richtig. Trotzdem basiert alles auf der Realität.
Sie zeigen Bennys Wutausbrüche immer wieder sehr direkt, also auch sehr ausgiebig und auch immer wieder schön in Zuspitzung, aber auch in Wiederholungen. Und diese Affektausbrüche sind so intensiv, dass ich das immer so als eine Art Belastungstest auch für den Zuschauer empfunden habe, weil sie immer wieder kommen. Wollten Sie die Zuschauer dieser Wut aussetzen, mehr als einmal? Weil man hat ja schon den Wutausbruch schon begriffen, aber er kommt halt immer, immer wieder. Und auch wir als Zuschauer empfinden ihn immer, immer so wieder.
Ja, das hat mehrere Gründe. Also einmal ist dieses ewig Wiederholende natürlich Teil von Bennys Leben. Also dieser permanente Wechsel und diese immer gleichen Abläufe, das ist ihr Alltag. Also deshalb musste man dafür auch irgendeine Form finden in dem Film. Und gleichzeitig musste das Kind auch wirklich krass gezeigt werden. Also wäre das jetzt irgendwie so eine wilde Pippi Langstrumpf geworden, dann hätte man ja immer gesagt, ach komm Leute, habt doch mal so ein bisschen mehr Geduld mit den Systemsprengern. Aber nee, also das sind ja Kinder, die einen wirklich, also die pädagogisch ausgebildete Erwachsene an den Rand der Verzweiflung bringen. Und das musste man auch wirklich für den Zuschauer erlebbar machen, dass man eben nicht mehr einfach sagen kann, stellt euch doch nicht so an.
Ich finde auch interessant, dass, und ich glaube, das unterscheidet Systemspringer von einigen anderen deutschen Spielfilmen, die ein gesellschaftliches Thema aufnehmen. Sie erzählen es nicht pädagogisch. Wie schwer war es bei der Konzeption des Drehbuches eben nicht in eine pädagogische, in ein so ein pädagogisches Narrativ zu verfallen, zu sagen, ich habe hier ein Thema, das Thema kennen nicht viele Leute, ich will von diesem Thema erzählen. Sie erzählen ja letztendlich dann doch einen Spielfilm. Ne?
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass von Anfang an immer diese Figur bei mir war. Also ich wollte gar nicht einen Film über das Thema machen, sondern ich wollte schon immer einen Film machen über ein wildes, wütendes Mädchen. Und ich hatte nie richtig die Geschichte dafür. Aber ich hatte schon noch zu Berliner Zeiten während der Filmarche vor Ludwigsburg, ich wollte eigentlich immer was schreiben über Benny. Und als dann vor 6,5 Jahren dieser Begriff plötzlich in mein Leben trat und ich von diesem Phänomen erfuhr, da habe ich gemerkt, jetzt verbindet sich was. Also das ist die Geschichte zu meiner Figur. Aber ich habe nie versucht, so einen Themenfilm zu machen.
Viele, bei der Recherche zu dem Interview ist mir noch aufgefallen, dass viele sich dann so stark immer auf Benny konzentrieren. Aber Benny trifft ja irgendwann auf Micha, diesen Anti-Gewalt-Trainer. Und er ist anders als alle anderen. Was löst Micha in Benny aus?
Micha findet einen richtigen Zugang zu Benny. Das ist ihr, glaube ich, lange nicht passiert in ihrem Leben. Also da ist plötzlich ein Mensch, ähnlich wie die Pflegemutter Silvia, die wir später kennenlernen, der irgendwie schafft, sie ernst zu nehmen. Und nicht nur das gestörte Kind zu sehen, sondern irgendwie den ganzen Menschen. Und da muss man natürlich erstmal eine gewisse Toleranz für diese Ausraster haben. Und die hat er. Der lässt sich nicht davon beeindrucken, dass sie schreit, dass sie Schimpfwörter benutzt. Der kann wahrscheinlich auch ein bisschen sich erinnern, wie er selbst mal war und weiß, dass das nur ein Ausdruck ist. Genau. Und dann fährt er ja mit ihr in die Natur und ermöglicht ihr dadurch Erfahrungen, die sie vorher noch nie hatte.
Ist Micha auch in einer gewissen Art ein Systemsprenger? Denn seine Methoden sind nicht immer das, was sich andere vorstellen. Er überschreitet auch Grenzen und bringt nicht nur sich in Gefahr dadurch.
Ja, also Micha ist auch so eine letztendlich fehlbare und dadurch total menschliche Figur. Der macht eben nicht alles richtig. Also er ist zwar irgendwie... Man möchte, dass er dieser Retter ist, wenn man ihn trifft. Man denkt, man hofft so, dass er es hinkriegt und dann kriegt das halt doch nicht hin. Und der hat selber so mit sich zu kämpfen und ist mit Sicherheit auch über Umwege in den Beruf gelandet und arbeitet ja eigentlich mit straffälligen Jugendlichen und denkt, ach, mit so einem kleinen Kind komme ich doch klar und kommt da dann halt nicht.
Sie kennen, glaube ich, Benny besser als jeder andere, weil Sie Benny erschaffen haben als Figur. Was braucht die Kleine? Grenzen? Verständnis?
Beides. Glaube ich. Also das ist immer gut, aber vor allen Dingen, was Benny braucht, ist irgendeine Konstante. Und dadurch, dass so permanent alles nur im Wechsel ist und auch die Mama, die Benny ja liebt und Benny liebt ihre Mutter, aber immer diese Ansagen, du kannst zu mir kommen, doch nicht, du kannst zu mir kommen, doch nicht. Also das macht es fürs Kind halt total schwierig, irgendwo anzukommen, solange sie immer noch die Hoffnung hat, wieder zur Mama zurückzukommen. Und von deren Seite bräuchte Benny auf jeden Fall eine klarere Ansage. Von Seite der Hilfesysteme bräuchte Benny irgendwie einen freieren Rahmen, dass man sagt, wir schmeißen dich nicht sofort wieder raus. Und naja, dann braucht Benny auch noch Menschen wie Micha.
Haben Sie eigentlich filmische Inspirationen, Vorbilder, überhaupt Filme, die bei der Arbeit an Systemspringer Ihnen in irgendeiner Art und Weise eine Hilfe war? Natürlich, wenn man jetzt Ihren Film sieht, hat man so im ersten Moment, ja, soziale Milieus, da ist diese Kamera, die sich ständig bewegt, dann denkt man vielleicht an die Dardens oder an Ken Loach, die ja so eine europäische Tradition des sozialen Kinos vertreten.
Die sind natürlich auch Teil der Recherche gewesen. Wir haben über die vielen Jahre bestimmt 50 Filme geschaut, die irgendwas mit dem Thema zu tun haben, von Truffaut, sie küssten und sie schlugen ihn, über natürlich, wie Sie sagen, Dardenne-Brüder oder Ken Loach, aber auch Mami von Xavier Dolan. Also das Thema berührt ja schon immer wieder und findet neue Formen. Es gibt einen Film, der mich besonders beeindruckt hat, der heißt Made in Britain und ist ein Film aus den frühen 80ern und Tim Roth ist ganz jung und spielt einen Neonazi, der hat ein Hakenkreuz auf die Stirn tätowiert. Und dieser Film begleitet diese Figur und der ist so radikal. Also man denkt immer, krieg doch die Kurve, Junge, änder dich. Und alle wollen ihm irgendwie helfen. Und der ist so konsequent beratungsresistent. Und es endet dann auch tragisch irgendwie. Und also das war ein Film, diese Figur und diese Radikalität, die der Film hat, an die habe ich sehr oft gedacht.
Wie sind denn eigentlich die Reaktionen, weil Sie den Film auch schon so häufig gezeigt haben, von den Mitarbeitern der porträtierten Institutionen, die ja auch ein zentraler Ort Ihrer Recherche letztendlich waren? Haben Sie da schon Reaktionen bekommen?
Ja, also die meisten sind total positiv überwältigt und sind natürlich einerseits sehr berührt von der Geschichte, aber finden es auch gut, dass jemand mal zeigt, was sie da eigentlich zu leisten haben. Also fühlen sich irgendwie gesehen und wahrgenommen. Dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, warte mal, das ist ja alles total unrealistisch. Ist es teilweise auch. Also es ist ja auch ein Spielfilm und die Diskussion, die dann daraus entsteht, die ist spannend.
Wie nehmen Sie eigentlich jetzt die weitere Reise des Films mit? Also steht ja die Oscar-Kampagne an. Ist das etwas, was Sie so auf sich zukommen lassen oder taktieren Sie mit? Das ist ja auch mehr oder weniger eine Werbeveranstaltung für einen selber und für den Film.
Ja, also ich lasse das mal andere machen. Ich kriege dann einfach gesagt, wann ich wo bin und dann irgendwie mache ich meinen Job und versuche, den Film zu repräsentieren. Aber wann und wie viel und wo genau, das weiß ich alles noch gar nicht.
Regisseurin Nora Finkscheid über ihr Debüt Systemsprenger. Der deutsche Oscar-Kandidat kommt Donnerstag in unsere Kinos.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Neben Systemsprengerin Benny nimmt uns nächste Woche im Kino Brad Pitt mit ins Weltall. Und die Bewohner von Downton Abbey tummeln sich diesmal zur Abwechslung mal auf der großen Leinwand. Christian Berndt hat vorgespult.
Eine plötzliche Überspannung führt zur Explosion an der Weltraumantenne. Astronaut Roy, gespielt von Brad Pitt, kann sich gerade noch mit dem Fallschirm retten. Der amerikanische Science-Fiction Ad Astra beginnt dramatisch in einer nahen Zukunft, in der energetische Störungen die Erde bedrohen. Roy wird zur NASA gerufen.
Was wissen Sie über das LIMA-Projekt?
Ziel war die Suche nach hochentwickeltem außerirdischem Leben. Das Schiff verschwand etwa 16 Jahre nach Beginn der Mission.
Und der Commander war...
Das war mein Vater, Sir.
Der Weltraumforscher war bis zum Neptun gereist und dann verschwunden. Die NASA vermutet, dass Roys Vater noch lebt und für die katastrophalen Störungen verantwortlich ist.
Ihr Vater hat mit streng geheimem Material experimentiert, das unser gesamtes Sonnensystem gefährden könnte.
Die NASA schickt Roy auf eine Mission, die ihn an den Rand des Sonnensystems und zur Erkundung eines Familientraumas führen wird.
Ich tue, was ich tue, wegen meines Vaters.
Regisseur James Gray zeigt die Weltraum-Odyssee in Tradition von Tarkovsky bis Kubrick als Selbstfindung mit zeitkritischen Untertönen. Den Mond hat man zum privatisierten Schauplatz irdischer Verteilungskriege gemacht, wo sich Roy in spektakulärer Verfolgungsjagd durch die Mondwüste retten muss. Gray hat in Filmen wie Die versunkene Stadt Z seine Helden auf spannende, mystische Reisen ins eigene Herz der Finsternis geschickt. Aber hier setzt er auf die wenig komplexe Dekonstruktion eines Heldenmythos. Roys Vatertrauma hat ihn in Stoizismus und zum perfekten Astronauten erstarren lassen. Es braucht die Suche nach dem Übervater am Rand des Sonnensystems, um beziehungsfähig zu werden. Die Stille des Alls wird zum Resonanzraum seiner Einsamkeit. Solch gigantische Kulisse ist nötig, um die erstarrte Männlichkeit zu lockern. Tiefe gewinnen dabei weder die Hauptfigur noch das All, das weiterhin still bleiben muss. Besnik treibt die Ziegen auf die Weide. Der albanische Spielfilm Ein Licht zwischen den Wolken spielt in einer heutigen, aber archaisch gebliebenen Bergwelt. Der Hirte Besnik geht regelmäßig in die Moschee. Eines Tages entdeckt er dort hinter einem Riss in der Wand ein Fresko. Der Fund macht sofort die Runde. Es kommen sogar Restaurateure aus der Hauptstadt. Es stellt sich heraus, dass die Moschee im Mittelalter eine Kirche war. Die Behörden überlegen, dort wieder christliche Gottesdienste zuzulassen. Solche Praxis war zu Zeiten des Osmanischen Reiches nicht selten, aber im gemischt religiösen Dorf löst der Plan erbitterten Streit aus. Regisseur Robert Budina lässt den Zuschauer mit realistischen, aber überwältigend schönen Aufnahmen in eine Welt eintauchen, in der die Religionsgemeinschaften friedlich zusammenleben, kleinste Änderungen am Status quo jedoch verheerend wirken können. Aber er führt die Figuren nicht als rückständige Hinterwäldler vor, sondern zeigt nüchtern, welche Mühen religiöse Toleranz kostet. Der Film spielt in einer entlegenen Welt, trifft aber ins Zentrum aktueller Debatten.
Oh Himmel!
Was ist denn?
Der König und die Königin erweisen uns die Ehre.
Was? Na großartig.
Downton Abbey ist in heller Aufregung. Es ist das Jahr 1927. Der britische Kinofilm Downton Abbey knüpft an, wo die gleichnamige Serie geendet hat. Für die Leinwand hat Regisseur Michael Angler mit dem royalen Besuch einen besonderen Augenschmaus inszeniert. Die Dienerschaft von Downton ist stolz angesichts der Neuigkeiten, aber dann taucht das versnobte königliche Personal auf und erklärt, die Monarchen selbst bedienen zu wollen.
Unser Personal hat gar nichts zu tun?
Nein, nichts.
Das lässt sich das Downton-Gesinde nicht gefallen.
Wir haben vor, Downtons Ehre zu verteidigen.
Mit diesem launigen Bild vom Dienstbotenstolz folgt der Kinofilm dem Erfolgsrezept der Serie. Die Ausstattung ist akkurat, aber die gesellschaftliche Realität bis zur Unkenntlichkeit verklärt. Oben eine gütige Herrschaft, unten eine Dienerschaft, die mit ihrem Dünkel die eigentliche Stütze des Klassensystems ist. Anders als die thematisch verwandte Serie Das Haus am Eaton Place, die in den 70er Jahren subtil die Härte der Klassenschranken vorführte, erlebt man Downton Abbey als menschelndes Miteinander. Im Kinofilm hilft die Herrschaft den Dienern sogar beim Möbelschleppen. Diese hanebüchene Verklärung kommt an im gegenwärtigen England, wo der filmische Blick auf die Vergangenheit schon mal realistischer war.
Erkennen Sie eigentlich diese Stimme?
Completely forgotten about the need to rest.
No, you must be in the dark.
No, it's not the sun. Believe me.
How do you know?
Well, look. No blisters, no sores, huh?
I've conquered the disease.
Es ist die Stimme von Brad Pitt in seiner ersten Kinorolle. 1988 drehte er The Dark Side of the Sun über einen jungen Mann mit einer mysteriösen Hautkrankheit. Ein obskurer Film mit einer noch viel obskureren Entstehungsgeschichte, denn der unbekannte jugoslawische Regisseur konnte den ganzen Film durch den Bürgerkrieg auf dem Balkan erst Ende der 90er Jahre ins Kino bringen. Dass Brad Pitt da schon mit David Finchers 7 und Jean-Jacques Annauds 7 Jahre in Tibet zum begehrtesten Hollywood-Star aufgestiegen war, konnte damals noch keiner ahnen. Mittlerweile steuert der ewig junge Brad Pitt auch schon auf die 60 zu und erlebt im Kino einen zweiten Frühling. In Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood ist er der wahre Held. Und auch nächste Woche in James Grays Ad Astra überrascht er uns mit einer ganz neuen Spielfreude. Anna Wollner sprach mit Brad Pitt über sein aktuelles Karrierehoch.
Brad Pitt strahlt eine angenehme, sympathische Verbindlichkeit aus. Der Händedruck ist fest, das Lächeln sitzt und während seiner kurzen, knappen, aber pointierten Antworten guckt er einem tief in die Augen, interessiert sich für sein Gegenüber. Das ist bei einem Star seines Kalibers keine Selbstverständlichkeit. Man könnte vielleicht sagen, Brad Pitt ist mit seinen 55 Jahren ganz bei sich angekommen und auf dem Höhepunkt seiner Karriere, auch wenn er selbst darauf angesprochen, abwinkt.
No, it doesn't feel any different to me coming from the inside as any other year. You know, some land, some they don't. Some you get to where you wanted to go and discover, some you don't. But I think the approach is all the same.
Brad Pitt macht keinen Unterschied in seinem Spiel, steckt immer gleich viel Arbeit in seine Rollen. Egal, ob er als Astronaut Roy McBride ins All fliegt oder mit Leonardo DiCaprio durch das Hollywood der späten 60er Jahre kutschiert. Er spielt dezent, zurückhaltend und ist dennoch stets präsent. Aktuell ist er das Bindeglied zwischen dem wilden Tarantino-Kino und dem epischen Ad Astra, das ganz auf seine Bilder vertraut. Absolut unterschiedlich und doch auch mit einer großen Gemeinsamkeit, dem Glauben ans Happy End.
They're extremes films, but I feel they connect in a way that one would have to experience some kind of Roy journey, whether more or less, to get to a place of easy peasy cliff, of that kind of faith that it's all going to be all right.
Der eine ist ernst, der andere ist easy peasy, wie Pitt es beschreibt. Beide Männer zeichnet eines aus, das Schweigen. Das wäre dann auch eine Gemeinsamkeit mit Brad Pitt selbst. Er spricht eigentlich gar nicht gerne. Seine Rolle in Ad Astra ist für ihn eine Art Geschenk. Ein Geschenk, das genau zur richtigen Zeit kommt. Denn erst jetzt habe er die nötige Reife, eine so tiefgründige Figur spielen zu können.
Yeah, I think it's an age specific. In fact, I wonder if, you know, if a more youthful audience who, I mean, I maybe not aware of their particular wounds from his children or haven't really experienced loss, you know, or really real grief. Yet, if this would speak to them or not.
Brad Pitt kommt es immer auf die Geschichten an. Nicht nur auf der Leinwand als Schauspieler. Zu seinen denkwürdigsten Rollen gehören sicherlich Fight Club, 7, die Oceans-Reihe, Inglourious Basterds und Moneyball, die Kunst zu gewinnen, sondern auch als Produzent. Mit seiner Produktionsfirma Plan B hat er sich in Hollywood einen gewissen Ruf erarbeitet, produziert die Filme, von denen andere lieber die Finger lassen und folgt bei der Auswahl seiner Projekte seinem Bauchgefühl.
I'm an instant guy. I really trust in the way, Cliff, the way things line up, the opportunities that line up.
Nicht groß drüber nachdenken, das war auch bei Ad Astra sein Ansatz und der gemeinsame Wunsch nach einer Zusammenarbeit mit Regisseur James Gray.
James and I had talked about doing something forever. We had produced Lost City of Z. I just trusted going to dive in on it, because you really don't know how a film's going to land, especially with something like this one.
Ad Astra ist aus produktionstechnischer Sicht ein nahezu unzähmbares Biest. Die Dreharbeiten haben Gray und Pitt an ihre Grenzen getrieben, vor allem wegen der technischen Herausforderungen. Beide scherzen über einen Vergleich zu den harten Dreharbeiten von Coppola in Apocalypse Now, nur jetzt eben im All und nicht im Dschungel. Brad Pitt, der einstige Schönling, steht mittlerweile für eine Art Film, die in Hollywood selten geworden ist. Komplexe Geschichten, ohne die klassische Teilung von Gut und Böse, ähnlich wie im Kino der 70er Jahre, Pitts Referenz an seine eigene Jugend.
You know, I was weaned off the 70s films, so it's still kind of, it's my bar. And, which I feel were much more complicated and ambiguous. Like, who's the good guy, who's the bad guy?
Als Produzent ist es ihm wichtig, die Lücke zu füllen, die in der amerikanischen Filmproduktion immer größer wird, Den klassischen Mittelbau zwischen den Extremen der großen Blockbuster und den Low- oder No-Budget-Independent-Produktionen.
It was at a time when studios were having to parse either into little films or really big films, and there was this big gap in the middle of really interesting films and really great filmmakers. And I found we were able to help push some of those over. We tried to get Selma, the Martin Luther King story, for at least 7 years until we got 12 years made. And then it opened the door for Selma.
12 Years a Slave, Selma, Moonlight, If Beale Street Could Talk oder ganz aktuell in Vorbereitung die Colson-Whitehead-Serienadaption Underground Railroad. Brad Pitt sucht sich auch als Produzent seine Projekte ganz gezielt aus. Nur in einer Sache werden wir Brad Pitt wohl niemals sehen. In einer Comic-Verfilmung als Superheld.
It's not my bag. Like, I was never a Star Wars guy. I mean, this whole thing with, you know, the good guys and the bad guys. It just didn't speak to me. I liked Alien.
Das Alien mochte er. Die Helden von Star Wars dann nicht so sehr. Brad Pitt zeigt uns Kinohelden, die auf dem Boden geblieben sind, auch wenn sie dafür manchmal bis zum Neptun reisen müssen, wie in Ad Astra nächste Woche in unseren Kinos.
Darf ich Sie was Persönliches fragen?
Aber selbstverständlich.
Ich hoffe, ich bin nicht zu indiskret.
Überhaupt nicht, nein.
Wie alt bist du?
22.
Das habe ich mir gedacht.
Das ist ja verrückt.
Was ist verrückt?
Naja, so viele Schönheits-OPs zu machen. In deinem Alter. Das verstehe ich nicht. Dabei bist du doch so hübsch.
Dieser 22 Jahre alten Sophia trauen die reichen und älteren Damen in Cannes nicht über den Weg. Als Begleitdame eines Luxusjachtbesitzers läuft der jungen Frau ein Ruf voraus. Oder sind es wir, die Zuschauer, die in diese junge Frau etwas hineinprojizieren? Einen Sommer lang erzählt die Regisseurin Rebecca Surtowski in Ein leichtes Mädchen von Sophia und ihrer Cousine Naima. Sophia führt ihre Cousine in die Welt der Reichen und Schönen ein. Aber wie viel Freiheit schwingt in so einem Lebensentwurf mit? Die Hauptdarstellerin der Sophia, Zahia Deha, kann davon ein Lied singen. Bekannt wurde sie durch einen Skandal. Als Callgirl wurde sie von einigen französischen Fußballnationalspielern gebucht. Der Haken an der Sache war ihr Alter. Sie war noch keine 18 Jahre alt. Nach etlichen Gerichtsprozessen und Boulevardgeschichten später ist Deha mittlerweile das It-Girl Frankreichs. Sie entwirft Mode und galt als letzte Muse von Karl Lagerfeld. In Surtowskis Film spielt sie also eine Facette ihrer selbst. Im Interview wollte ich daher von ihr wissen, was das denn für sie bedeutet, dieser Begriff, ein leichtes Mädchen.
Une fille facile ist ein Mädchen, das aufgeblüht ist, das sich auch sexuell entfalten kann, was auch die gleichen sexuellen Rechte für sich beanspruchen darf, wie es Männer in dem Alter tun. Und für mich ist das jetzt kein Begriff, der Frauen erniedrigt. Es geht eher um Frauen, die keine Angst vor irgendwelchen Beurteilungen von außen haben. Es ist die Gesellschaft, die diese Frauen boykottiert, also Frauen, die sich selbstständig entfalten wollen. Dafür wurden dann auch Begriffe wie leichtes Mädchen oder Schlampe geprägt. Das sind alles Bedeutungen, die sind erfunden worden, um Frauen gewissermaßen festzusetzen wie in einem Gefängnis. Ich deute das anders. Ein leichtes Mädchen ist für mich kein Schimpfwort, sondern ein positiver Begriff.
Es heißt, Sie haben den Film ja maßgeblich mitinitiiert. Was wollten Sie eigentlich erzählen, genau mit dieser Geschichte?
Das Ganze ist relativ natürlich entstanden, ohne viel Anstrengung. Ich kenne Rebecca schon lange, beziehungsweise ich kannte sie nicht persönlich, aber ihre Filme. Und ich hatte immer viel Bewunderung für Rebeccas Arbeit gehegt. Ich habe dann gemerkt, dass sie einen Instagram-Account hat und ich bin ihr einfach gefolgt. Und auch sie begann sich für mich zu interessieren und so sind wir uns näher gekommen. Ich merkte, dass auch sie Lust hatte, mich zu treffen und so ging das ganze Projekt eigentlich los. Ich hatte jetzt nicht die erste Idee für den Film, weil Rebecca zu der Zeit schon eine erste Drehbuchfassung in der Schublade hatte. Ihr schwebte eine Geschichte vor über junge Frauen, die in Südfrankreich leben und deren Lebensalltag sich durch die Tatsache ändert, dass in diesen Urlaubsorten nur im Sommer viele Menschen sind. Und genau diese Idee poppte wieder auf, als wir uns beide trafen. Seitdem war ich an Bord. Ich habe dann das erste Drehbuch gelesen, die zweite Fassung auch. Wir haben uns regelmäßig getroffen und haben darüber diskutiert. Ich konnte ihr dann auch meine Meinung zur Geschichte sagen und war auf diese Art und Weise in das Projekt involviert.
Sophia und Naima haben ja eigentlich viel gemeinsam. Beide Mädchen haben einen algerischen Hintergrund und sie wohnen eben in Cannes, wo der Film ja ganz klar uns erzählt, dass man in Cannes eigentlich nur im Dienstleistungsgewerbe überleben kann. Entweder wie Naimah später wird im Restaurant, oder eben als Begleitdame von reichen Touristen, die in den Sommer kommen. Hat denn die französische Gesellschaft keinen Platz sonst für Sophia und Naimah?
Wenn ich Ihre Frage richtig verstanden habe, geht es Ihnen darum, ob die französische Gesellschaft diesen Mädchen letztendlich nichts anderes bietet? Die eine begleitet reiche Milliardäre, die andere wird entweder zur Bedienung oder Köchin, weil im Süden Frankreichs relativ wenig anderes da ist. Ja, das ist natürlich richtig. Im Süden Frankreichs gibt es enorm viel Nachfrage im Dienstleistungssektor. Auch das Dienstpersonal auf den Luxusjachten ist ein Bereich, der sehr populär ist. Das stimmt. Aber letztlich sind das alles Symptome einer ungerechten Gesellschaft. Das führt dazu, dass in Frankreich auch viel Missgunst und Feindseligkeit herrschen. Dabei ist es ganz egal, in welchem sozialen Milieu man lebt oder welchen wirtschaftlichen Bereich man sich anschaut.
Eine meiner Lieblingsszenen in dem Film ist der Moment, wo Sophia einer älteren Frau gegenüber sitzt und ja, sie testet sie so ein bisschen und fragt sie nach ihrer Lieblingsliteratur. Dann gibt es ein sehr interessantes Gespräch über Marguerite Duras, wo Sophia eigentlich dieses Gespräch dominiert und letztendlich auch, sagen wir es so einfach so, gewinnt. Ist das für Sie auch so ein Moment, wo die Arroganz so einer intellektuellen Elite gegenüber einer Frau wie Sophia nochmal ad absurdum geführt wird oder vorgeführt wird?
Selon moi, c'est pas juste une élite. Je pense, on montre pas juste, on montre une discrimination.
Ich würde nicht sagen, dass es nur die Missachtung einer Elite ist. Es ist ein Problem der gesamten Gesellschaft. Einer Gesellschaft, die Frauen immer noch missachtet und verachtet, alleine dafür, dass sie Frauen sind, dafür, dass sie sich schön anziehen, dass sie ihre Weiblichkeit betonen, dass sie Brust und Beine zeigen. Es reicht dann schon aus, damit die Gesellschaft Frauen abwertet. Und dann wird man, wie meine Filmfigur, als dumm angesehen, als jemand, der nicht intelligent sein kann. Für diese Menschen geht das nicht zusammen, sexy und intelligent. Um respektiert zu werden, erwartet die Gesellschaft, dass Frauen Brüste und Beine verstecken. Man wird eher als intelligent angesehen, wenn man sich so kleidet wie ein Mann. Erst dann erlangt man den Respekt unserer Gesellschaft. Kurz gesagt, Frauen müssen sich verstecken, weil Weiblichkeit immer noch mit Dummheit gleichgesetzt wird. Aber wir wissen es ja besser. Es ist eben nicht so, dass es ausreicht, einen Rollkragenpullover zu tragen, um als intelligent zu gelten. Aber diese Stereotypen dominieren die Debatte und ich muss sagen, auch aus eigener Erfahrung, dass unsere angeblich progressive Gesellschaft sich da kaum weiterentwickelt hat.
Ist es auch deshalb, wieso der Film mit interessanten Zitaten arbeitet und nicht nur sie so aussehen lässt, aber auch mit Dialogen arbeitet, wo ganz häufig eine Referenz zum Beispiel da ist zu Sophia Loren oder zu Brigitte Bardot. Können heute im Jahr 2019 Frauen wie oder Karrieren wie die von Sophia Loren oder eben Brigitte Bardot auch Vorbilder sein für Frauen wie Sophia oder Naimah? Und wenn ja, in welcher Hinsicht?
Ja, dass es durchaus möglich ist, dass selbst nach so vielen Jahren diese Personen auch für die junge Generation immer noch Ikonen sind, immer noch Vorbilder.
Es gibt einen schönen Moment, in der die Mutter von Naimah ihre Tochter fragt, meinst du, Sophia ist glücklich? Was meinen Sie denn über ihre Figur? Ist Sophia glücklich?
Ich würde Sophia als ein wenig melancholisch beschreiben und zwar nicht wegen ihrer Freizügigkeit oder ihrer Lebensweise. Sie lebt ja sehr abenteuerlich. Eigentlich gibt es da ein relativ interessantes Spannungsverhältnis, weil viele von uns hätten gerne so ein abenteuerliches Leben wie Sophia mit so viel Geld und so viel Luxus. Viele von uns, auch wenn es vielleicht nicht alle aussprechen, würden Sophias Lebensstil als etwas Erstrebenswertes empfinden. Aber gleichzeitig lehnt man es ab. Und Sophia lebt diesen Zwiespalt auch. Sie hat auch Angst. Sie geht ja ganz große Risiken ein. Nicht jede Begegnung ist ungefährlich. Und diese Angst führt dazu, dass viele Zuschauer, die Sophia betrachten, sagen, dass sie wegen dieser ganzen Risiken letzten Endes auch unglücklich sein muss. Aber das sehe ich nicht so. Ich glaube nicht, dass sie wegen ihrer Lebensführung unglücklich ist. Sie ist melancholisch wegen dieser Welt aus Feindseligkeit, die sie umgibt. Wir wissen ja, dass das Leben nicht aus 100% Glück besteht, sondern aus vielen kleinen Glücksmomenten, die wir erleben. Und das geht auch gar nicht anders. Wir sind alle umgeben von einer Welt, die uns jederzeit versucht, unglücklich zu machen.
Der Film nimmt das so als gegeben hin. Das fand ich ganz interessant, dass die beiden Mädchen einen algerischen Hintergrund haben oder einen maghrebinischen. Warum war das ganz besonders, dass beide ihn haben?
Ja, ich mag die Tatsache, dass die beiden Mädchen maghrebinischer Herkunft sind, weil es auch viel mit mir zu tun hat. Wichtiger ist mir aber, dass Sophia sich so freizügig im Film zeigt, dass sie auch mal nackt oder halbnackt beim Baden zu sehen ist. Es ist gut, dass die Zuschauer sehen, dass wir nicht anders als westliche Mädchen und Frauen sind. Wir wollen auch frei leben. Wir wollen auch unsere Wünsche ausleben. Wir wollen eine freie Sexualität leben. Darin unterscheiden wir uns nicht von Mädchen aus dem Westen. Auch wenn viele uns weiterhin unter moralischen Gesichtspunkten betrachten, als fremdbestimmte Wesen. Und genau das gefällt mir im Film so gut, dass wir hier Frauen sehen, die extrem frei sind. Und gerade Sophia ist eine Frau, die genau das lebt, was sie will. Sie ist sinnlich und von jeglicher unterdrückenden Moral weit entfernt.
Schauspielerin Sahia Deha über ihre Rolle in Ein leichtes Mädchen. Zu sehen ist der Film seit Donnerstag in unseren Kinos.
Top 5.
Rambo ist wieder da. Donnerstag schlüpft Sylvester Stallone in Rambo Last Blood zum fünften Mal in die Rolle der brutalen Kampfmaschine, die ihre Gegner ohne mit der Wimper zu zucken ausmerzt. Stallone ist inzwischen 73 Jahre alt und kümmert sich diesmal um das mexikanische Drogenkartell. Kaum einer steht für das testosterongeladene Actionkino wie er. Doch in seiner Karriere finden sich erstaunlich vielfältige Facetten, wie Hartwig Tegeler in seiner Top-5-Kolumne festgestellt hat.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Im Jahr vor der Oscar-Nominierung 77 für Rocky war ich Parkwächter, sagt Sylvester Stallone. Alles, was du brauchst,
all you need, really one good idea.
Ist eine gute Idee und Niederlagen, sie machen dich klüger.
And the failure just make you smarter.
Also, die Legende. Vom Tellerwäscher, Parkwächter, zur millionenschweren Action-Ikone.
Lust auf einen Film?
Platz 5.
Mein Name ist John Rambo.
Rambo von Ted Kotcheff, 1982.
Vietnam-Veteran wird von Provinz-Sheriff drangsaliert.
Gibt es ein Gesetz dagegen, hier zu essen?
Ja. Mich. Typen wie dich mögen wir hier in dieser Stadt nicht.
Rambo schlägt zurück mit den Mitteln, die er als Mitglied einer Spezialeinheit bis zur Perfektion entwickelt hat.
In Vietnam war seine Aufgabe, Feinde umzubringen. Sieg durch Zerstörung. Und Rambo war der Beste.
Rambo ist aber auch ein traumatisierter Veteran, der nicht ins Zivilleben zurückkehrt und der seine Gegner aus der dumpfen Provinz nicht in Massen niedermäht. Als Stallones Figur am Ende weinend, zusammenbricht.
Hier krieg ich nicht meinen Job als Parkwächter!
Darf man das durchaus als gesellschaftskritischen Kommentar verstehen. In den Fortsetzungen dann die dumpfe Action mit den Leichenbergen.
Platz 4. Fist, ein Mann geht seinen Weg. Von Norman Jewison, 1978.
Ein wütender Arbeiterführer, der gegen die ausbeuterische Firma kämpft, sich aber mit dem organisierten Verbrechen einlässt.
Wir wollen keine Almosen, sondern dass die Firmenleitung Vernunft annimmt.
Meine Antwort ist nein, Mr. Kovac.
Lass uns gehen, Mike.
Spannend erzählt Fist von der Verwandlung des Idealisten in einen Funktionär, der genauso korrumpiert wird wie seine vielleicht ehemaligen Gegner. Der Dynamik und Energie dieses Johnny Kovac gibt Sylvester Stallone ein überzeugendes, eindrucksvolles Bild.
Platz 3. Shootout. Keine Gnade. Von Walter Hill. 2012.
Dass Alters-Action unfreiwillig Komisches zutage fördert, beweist diese Geschichte über einen ehemaligen Auftragskiller, der den Mörder seines Partners finden will. Hier wirkt der aufgepumpte 66 Jahre alte Körper von Sylvester Stallone nicht kraftvoll oder dynamisch, sondern wie ein in die Jahre gekommener Panzer, dessen einzelne Bestandteile nicht mehr so recht geschmiert laufen wollen. Wenn dann noch die Dumpfbacken-Philosophie dazutritt,
sie kann ihn doch nicht einfach abknallen!
Hab ich aber.
Dann tut's richtig weh. Der Zahn der Zeit, ach, er nagt auch bei ihm. Mal wirkt es, wie in Shootout, als wollte Stallone das partout nicht wahrhaben, mal in den besseren Drehbüchern wird die Vergänglichkeit der Rocky- und Rambo-Ikone zur Selbstreflexion. Wenn
Platz 2. Creed. Rocky's Legacy. Von Ryan Coogler. 2015.
Wenn der alte Rocky Balboa, Adonis Creed, dem Sohn seines alten Rivalen Apollo, zunuschelt.
Die Zeit hat ihn besiegt. Die Zeit besiegt irgendwann alles. Sie ist unschlagbar.
Adonis Ansinnen.
Ich wollte Sie fragen, ob Sie mich trainieren.
Lehnt der alte Rocky natürlich zunächst ab.
Damit habe ich nichts mehr im Hut.
Um dann umso intensiver mit Creed als jungem Boxer auch an der eigenen Legende zu arbeiten. Spannend, wie Regisseur Coogler den Rocky-Mythos mit dem alten Stallone in einer wunderbaren Altersrolle bedient und in seinem Kern wiederbelebt. Als Emanzipationsgeschichte. Aber hier nicht die eines Weißen aus der Unterschicht, sondern eines Afroamerikaners, gespielt von Michael B. Jordan.
Platz 1, Copland von James Mangold, 1997.
Wie lange sind Sie hier schon, Sheriff?
10 Jahre.
Klasse. Naja, ich will Ihnen nicht Ihre Zeit stehlen. Ich lasse Ihnen meine Karte da.
Natürlich hat Stallone, was die schauspielerischen Ausdrucksmittel betrifft, gegen seine Mitspieler Robert De Niro, Harvey Keitel oder Ray Liotta zunächst mal keine Chance. Doch eindrucksvoll ist diese Figur des Sheriffs, der, einseitig taub, sich anfänglich widerstandslos in die Rolle des Fußabtreters der korrupten New Yorker Cops fügt, die in seiner kleinen Stadt vor den Toren des Big Apple wohnen.
Er hat Angst. Er ist auf der Flucht, Ray. Er denkt, dass du ihn umbringen willst.
Der Junge ist ein bisschen durcheinander. Genau wie du.
Aber dann, Sylvester Stallone ist in Copland keine Muskelmaschine. Man hat eher das Gefühl, dass einer sich sehr schwer durch eine Welt schleppt, fast müde, in der er wenig zu melden hat, um sich dann mühevoll aufzuraffen gegen die Unbillen des Schicksals. Dafür braucht Stallone nur körperliche Präsenz und eben diesen einen traurigen Gesichtsausdruck und schafft es tatsächlich, an der Seite von De Niro, Liotta und Keitel zur Hauptfigur in Copland zu werden.
Und das war's mit Vollbild. Nach den 16 Uhr Nachrichten hören Sie dann, warum das klassische Ballett das neue Workout ist bei den Kollegen der Echtzeit. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.